ein Text, der mir persönlich unheimlich viel sagt und mir oftmals nahe geht, aber auch der vermutlich schon hunderte und tausende Male gepredigt wurde bei jeder Missionsaussendungsfeier, der Missionsbefehl und hier und da der Missionsbefehl. Und mir geht es manchmal so, dass ich dann in der Predigt sitze und denke, ja Mensch, das weiß ich doch schon. Das habe ich doch schon in meinem Kopf. Und mir geht es dann doch immer wieder so, dass der Weg vom Kopf zum Herz dann doch ziemlich lang ist und der Weg vom Herz in meinen Alltag hinein noch ein Stückchen länger ist. Deswegen predige ich heute ganz frei darüber, über den Missionsbefehl. Ich habe da auch, geht nun hin, habe ich es genannt, genau, Paul Kohnle. Genau, der Missionsbefehl steht im Matthäusevangelium, Matthäus 28, und dann 16 bis 20, beziehungsweise das, was der Jesus sagt. Was Jesus sagt, ist 18 bis 20. Und das Matthäus-Evangelium hat der Matthäus geschrieben und wurde an Judenchristen geschrieben. Und das sieht man ganz schön gerade am Anfang vom Matthäus-Evangelium, wenn es dann immer heißt, und das geschah, das erfüllt wurde das und so weiter. Das kommt ja öfters. Also Matthäus schreibt an Judenchristen und über das gesamte Matthäus-Evangelium spannt sich ein Spannungsbogen oder baut sich ein Spannungsbogen auf, wie beim Tatort quasi. Also es fängt ja an mit der Geburt beziehungsweise ein Stück davor und dann über die ganzen Wunder, über die Lehren, Bergpredigt, Verklärung und so weiter baut sich ein Spannungsbogen auf und der absolute Spannungshöhepunkt ist natürlich, als Gott am Kreuz hängt oder Jesus am Kreuz hängt. Es geht die ganze Zeit um den Jesus. Es geht darum, dass er der König ist, dass er der Messias ist und jetzt hängt er am Kreuz. Absoluter Spannungshöhepunkt, Kapitel 27. Und nach dem Tod Jesu geht es im Matthäus-Evangelium weiter, dass die Frauen ans Grab kommen und der Engel erscheint und sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht zu den Jüngern und verkündigt ihnen, dass er auferstanden ist und schickt sie nach Galiläa. Und dann sind sie schon am Gehen, dann erscheint ihnen noch Jesus persönlich und bestätigt es nochmal und schickt sie nochmal zu den Jüngern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Und dann kommt ein kurzer Einschub mit, wie die jüdische Elite mit dem Problem Jesus umgeht. Der ist ja jetzt nicht mehr im Grab, ist ja für sie ein großes Problem. Und dann kommt der Missionsbefehl. Das heißt, Spannungsbogen, Kreuz, die Frauen am Grab, kurzer Einschub mit den Juden, was machen wir mit dem Jesus? Und dann der Missionsbefehl. Und was kommt nach dem Missionsbefehl im Matthäus-Evangelium? Gar nichts mehr. Aus. Matthäus-Evangelium endet mit dem Missionsbefehl mit dem Knall. Und ich glaube, es ist nicht zufällig so. Es ist absolut nicht zufällig so. Das ist das Letzte, was Jesus im Matthäus-Evangelium seinen Jüngern sagt. Und das Interessante ist, im Matthäus-Evangelium sehen die Jünger Jesus gar nicht. Er schickt sie nach Galiläa. Sie müssen von Jerusalem, Judäa, ganz nach Galiläa hochlaufen. Und ich habe mir überlegt, oder hätte mir mal überlegt, was denn in den Herzen der Jünger vorgegangen ist. Sie waren ja jetzt nicht, haben ja auch versagt gehabt oder haben, ja, was will der Jesus denn jetzt von uns? Was will er uns denn sagen? Und genau dann kommt das Matthäus-Evangelium, dann kommt der Knall. Und deswegen ist es nicht irgendein kleiner Text oder unwichtiger Text, sondern so ein unheimlich wichtiger Text. Und genau da schauen wir jetzt rein. Und ich lese es mal vor. Und genau, Matthäus-Evangelium 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Ich finde es, kurzer Einschub, ich finde es so klasse, dass die Bibel hier so ehrlich ist. Einige aber zweifelten, wo die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Sie haben Jesus haben gehört, dass er gestorben ist, sind ja abgehauen. Und jetzt steht der Jesus vor ihnen, dass sie das nicht zusammengekriegt haben. Jesus ist tot und jetzt steht er vor mir. Sie haben gezweifelt, sie haben das nicht gebacken gekriegt. Also so der Zweifel im Herzen. Und mir tut es gut, es ist fast seelsorgerlich, wo ich auch manchmal Dinge in der Bibel lese, wo ich Dinge dann im Gegensatz dazu in meinem Leben sehe oder im Leben anderer sehe oder im Weltgeschehen sehe, wo ich manchmal die zwei Pole nicht zusammenkriege, wo auch Zweifel manchmal da sein kann. Und das Schöne ist, Jesus sortiert die Jünger die Zweifel nicht aus. So, Thomas, raus aus der Menge, dich nehme ich nicht mit, du zweifelst, oder die anderen, die zweifelt, sondern Jesus geht mit ihnen um. Und mir persönlich tut es an der Stelle unheimlich gut, dass da Jesus so mit den Jüngern umgeht. Es geht weiter und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Super spannender Text. Ich gehe auf den Befehl an sich ein. Jesus startet hier mit einem Statement. Er sagt, und Jesus trat zu ihnen und redete und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich habe sie mir nicht genommen, sondern der Vater, er hat mir die Macht gegeben. Und ich habe das Wort Macht, habe ich mal nachgeschlagen, was es im Griechischen heißt, und das ist super spannend. Es hat nämlich eine Doppelbedeutung. Es heißt Exousia und es hat quasi zwei Seiten. Das eine ist die Vollmacht, quasi die Kraft, also Power. Und das andere auf der anderen Seite ist die Autorität. Also ich habe auch das Recht, meine Macht einzusetzen. Das eine oder das andere wäre ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, Jesus, ja, möglicherweise hast du die Vollmacht, aber wer hat dir denn das Recht gegeben? Und das andere wäre, ja, Jesus, du hast vielleicht das Recht, aber Kraft hast du ja vielleicht nicht. Jesus vereint beides in einem. Jesus hat die Autorität, die absolute Autorität als der Sohn Gottes. Und er hat die absolute Vollmacht. Er hat die absolute Kraft. Und das sagt er hier. Mir ist gegeben alle Macht. Autorität und Vollmacht, beides. Und weiter definiert, im Himmel und auf Erden, quasi bis in die letzte Ritze der Schöpfung. Absolut überall. Und mich begeistert es, dass Jesus das hier so als ein Statement sagt. Und dann finde ich es noch spannender, wenn man das mit dem letzten Satz des Missionsbefehls liest. Da steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dazwischen ist der Auftrag. Und wenn man das so sieht, dann bildet es einen Rahmen um den Auftrag an sich rum. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, ich habe die Autorität, ich habe die Kraft. Und dann kommt der Auftrag an sich. Und dann sagt er, hey, ich bin aber auch bei euch. Das bildet einen Rahmen um den Auftrag herum. Und mir gefällt es so gut in dem Auftrag, den ich euch gebe, liebe Jünger. Hey, ich bin dabei. Ich bin bei euch. Ich bin präsent. Ich bin nicht nur passiv. Ich schaue mir das nicht nur von oben an und guck mal, was ihr da unten macht, sondern mir ist die Macht gegeben und ich bin bei euch. Das sieht man auch ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium. Heißt ja, und ihr sollt den Jungen, den ihr gebären werdet, Immanuel nennen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und jetzt am Ende sagt Jesus wieder, hey, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Beide Seiten. Und genau in dem Denken, dass die Jünger zweifelten, ist es auch seelsorgerlich. Wo sie sagen, oh Mensch, wir haben so Mist gebaut, Jesus. Also auf Weltmission habe ich nicht unbedingt Lust. Ich würde lieber fischen gehen. Ich bin frustriert. Ich bin abgehauen. Ich habe dich verleugnet. Mir ist gerade nicht nach Weltmission. Verständlich, oder? Und Jesus sagt, hey, ja, möglicherweise ist dir nicht nach Weltmission, aber mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und Jesus gebraucht er auch gleich mal seine Autorität und seine Macht. Nämlich, was macht er im Missionsbefehl? Er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Also Jesus, ihm wurde die Autorität, ihm wurde die Macht gegeben und jetzt nutzt es seine Macht und schickt seine Jünger erstmal raus. Geht hin. Das ist nicht, also meine Frau ist Pädagogin, die ist Lehrerin. Wenn ich Pädagogenwitze mache, dann geht's auch auf die Kosten meiner Frau. Der hat jetzt keinen Stuhlkreis gemacht. Lasst uns mal drüber nachdenken und überlegen, wie können wir denn jetzt die Welt erreichen? Jesus nutzt hier seine Autorität und schickt seine Jünger raus. Das ist ein Imperativ, das ist Befehlsform. Geht hin, geht nun hin. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wenn mir zu jemand sagt, du sollst, du hast zu tun, einen Befehl, dann ist das mal das Denken, ja, was hast du mir denn zu sagen? Und Jesus sagt, also ich habe die Autorität Und wo dann auch gerade in manchen, in unseren frommen Kreisen, christlichen Kreisen auch das Denken, Jesus ist unser Freund, ja, das stimmt, absolut, aber zeitgleich ist er auch unser Herr, der die Autorität hat, rauszusenden. Boah, er nutzt die Autorität hier. Und dann das Zweite, wie er seine Autorität nutzt, er bestätigt mit seiner Autorität die ganze Missionsbewegung. Wenn jetzt jemand zu den Jüngern gekommen wäre, oder jetzt zu uns nach Göppingen, wer hat euch den Jüngern Käuser zu missionieren? Wer hat euch das denn erlaubt? Mit welcher Berechtigung macht ihr das? Die Antwort ist Jesus. Jesus hat die Autorität, Jesus hat mir das. Jesus hat mir das zugesprochen, die Autorität gründet auf ihn. Er hat's mir geäußert. Und das ist auch gut so. Und das Ganze, der gesamte Missionsbefehl, die Autorität, die Jesus hier verwendet, also um die Jünger rauszuschicken, um auch die Missionsbewegung zu begründen, gründet auf eine Sache, dass er eine unglaubliche Sehnsucht hat nach den Menschen. Macht ja nicht zum Spaß, er möchte ja nicht die Jüngern drangsalieren und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, wie ihr es denn noch macht, sondern die Sehnsucht Gottes oder die Sehnsucht Jesus nach seinen Menschen. Er gebraucht seine Autorität, er gebraucht seine Macht, um Menschenherzen zu erreichen. Ganz, ganz, ganz bekannter Vers, kennen wahrscheinlich viele von euch auswendig, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und so weiter und so fort. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der absolute Antrieb. Wenn wir den Missionsbefehl grundsätzlich lesen als einen erhobenen Zeigefinger und ein du sollst und du musst und du machst, dann kommen wir der Sache nicht auf den Grund, sondern es geht von dem brennenden Herzen Gottes aus. Ich möchte meine Menschen, die ich von ganzem Herzen liebe, ich möchte sie erreichen. Und dazu gebrauche ich meine Autorität und dazu gebrauche ich auch meine Macht. Ja. Was für ein Satz. Und jetzt gehen wir rein in den eigentlichen Missionsbefehl. Und da heißt's, und geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Können wir zu Jüngern machen? Steht ja da. Macht zu Jüngern. Also ihr 11, macht mal. Ich habe, wenn man die anderen Evangelien dazu liest, da ist auch ein ähnlicher oder anders formulierter Missionsbefehl auch jeweils am Ende der Evangelien. Da steht dann, mache zu Jüngern im Markus-Evangelium. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Markus 16,15 und im Lukas-Evangelium heißt es, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. So verstehe ich, mache zu Jüngern. Letztendlich, wir können keine Jünger machen. Ich kann jetzt nicht in Göppingen auf die Einkaufsstraße gehen und mir einen rausschnappen und ihn zu einem Jünger formen. Es funktioniert nicht. Aber was wir tun können, ist es Verkündigung und dann auch Aufruf zur Umkehr. Die zwei Sachen. Aber letztendlich ist es der persönliche Willen jedes Einzelnen. Aber den Auftrag, den haben wir. Davon kommen die Jünger auch nicht raus. Also die zwei Sachen, Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der guten Nachricht, aber auch der Aufruf zur Umkehr. Das nächste ist, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da geht das Baptistenherz auf. Gell? Super. Ich möchte ja nicht so groß über die Taufe reden. Nur der eine Gedanke, oftmals ist ja so, dass man sagt, ja, die Taufe ist ein nice to have, hat eigentlich jetzt nichts, keine große Auswirkung oder wie auch immer. Wenn das tatsächlich so wäre, dann würde die Taufe nicht an so prominenter Stelle stehen. Missionsbefehl, wirklich prominente Stelle. Wenn es tatsächlich ein nice to have wäre, dann würde es nicht an so einer prominenten Stelle stehen. Und das nächste, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ich stelle mir das nicht so vor, dass wir einfach nur lehren und verkündigen und die Menschen mit Wissen vollstopfen, sondern dass wir uns oder dass die Jünger sich in der Zeit an Jesus orientieren. Jesus hat nicht nur die Jünger mit Wissen vollgestopft, auch, also vollgestopft in Anführungszeichen, hat sie nicht nur gelehrt, hat sie nicht nur in das Wort Gottes eingeführt, sondern hat sie auch herausgefordert, wie Petrus, der aufs Wasser gelaufen ist. Er hat auch sie gefördert in dem, was sie getan haben. Und an dieser Stelle, in diesem Kontext, sieht es auch Jesus an. Genau, ich habe da ein Bild gefunden, das fand ich ganz schön. Also man liest von hier nach da und dann von da nach da. New Believer, also der neue Gläubige, ruft um Hilfe bei der lokalen Gemeinde und die schlägt ihn quasi ab. Und er geht unter. Genauso nicht. Genauso nicht. Sondern wo der Auftrag der Apostel war, hey, lehrt sie. Nicht nur evangelistische Events machen, nicht nur taufen, sondern nehmt die Leute danach an die Hand. Lehrt sie, jünger zu werden. Oder lehrt sie auch, was es heißt, Jesus tatsächlich nachzufolgen. Genau. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jetzt habe ich das grob ausgelegt oder ein bisschen tiefer auch an manche Stelle. Jetzt, was hat der Missionsbefehl, der an die Jünger ausging, mit uns zu tun? Oder mit der Gemeinde zu tun? Der Auftrag ist immer noch der gleiche. Der Auftrag der Gemeinde? Ja, genau. Also der Auftrag, der ist und bleibt der gleiche. Jetzt erstmal für die Gemeinde. Wir haben die drei Sachen. Quasi die Verkündigung und der Aufruf zur Umkehr. Wir haben die Taufe, das Sakramente oder wie man es auch, Verwaltung der Sakramente oder wie man es auch sagen will. Und dann auch das Lehren der Jünger. Diese drei Sachen sind absolut immer noch Aufgabe der Gemeinde. Sei es hier in Göppingen, sei es bei uns in Kirchheim, sei es bei mir in Weilheim, wo ich herkomme. Also bin Weilheimer. Es ist und bleibt der gleiche Auftrag. Und gerade in dem, was du gesagt hast, das ist mir auch in dem Vers immer wieder wichtig. Wir als Gemeinde, wir sind nicht dazu bestimmt, statisch zu sein. Also in uns hier im, was ist, Stauferareal, Stauferpark zu sein oder wir bei uns in Kirchheim, dass wir statisch sind, sondern wir sind dazu bestimmt hinzugehen, dass wir eine dynamische Gemeinde sind. Und damit sind wirklich in erster Linie wir als Individuen gemeint. Also auch die Gesamtgemeinde, die dann irgendwelche karikativen Sachen machen kann und Events und so, was auch gut ist, aber in erster Linie geht an jedes einzelne Gemeindemitglied. Geht nun hin, dass wir dort, wo wir leben, dort, wo wir stehen, bewusst mit Jesus hingehen. Bewusst hingehen. Und ich habe einen Baustrahler dabei. Jetzt. Um das ein bisschen zu symbolisieren. Ich habe einen Baustrahler dabei. Ich muss gestehen, ich bin überhaupt gar kein Handwerker. Ich habe mir den von meinem Schwiegervater leihen müssen. Den stecke ich mal ein. Hier, ein Loch gefunden. Funktioniert er?
Ja.
Und ich habe eine Kerze dabei. Ich bin auch nicht sonderlich der Dekorative. Den habe ich mir von meiner Frau geklaut. Ich habe einen Baustrahler. Der Baustrahler, der symbolisiert jetzt die Gemeinde. Also quasi die Gemeinde als Ort, gerade wo... Kann ich euch ein bisschen blenden? Schön. Quasi der Ort, wo wirklich... das Wort Jesu gepredigt wird, wo getauft wird, wo das Abendmahl verkündigt wird, wo Gott angebetet wird und so weiter. Die ganzen Aufträge Gottes ist hier in der Gemeinde quasi der Baustrahler. Und das Zweite ist die Kerze. Das bin ich oder das bist du. Und jetzt diese zwei Sachen. Jesus beschreibt die Gläubigen oder beziehungsweise auch die Gemeinde als die Stadt auf dem Berg. Das Licht. Und das ist bis zu einem gewissen Maße ist das dynamisch, aber eigentlich sind wir ein Ort, das Licht auf dem Berg. Und wir als einzelne Individuen, wir sind jetzt die Kerze hier, wir sind Teil der Gemeinde. Und wir bewegen uns in der Gemeinde, kommen sonntags, sind vielleicht in den Hauskreisen, haben die Beziehungen in der Gemeinde und so weiter. Und mir ist in dem bewusst geworden, dass unser Auftrag nicht nur ist, sonntags in die Gemeinde zu kommen und im Hauskreis zu sein und unsere christlichen Beziehungen zu haben und uns immer in dem Scheinwerferlicht des Baustrahlers zu bewegen, sondern geht nun hin heißt, sein Licht rauszutragen in die Dunkelheit. Der Baustrahler hat absolut seine Daseinsberechtigung und das ist auch gut so. Und es ist gut so, dass wir hierher kommen, Gott anbeten, auftanken, wieder neue. Aber unser Auftrag, Missionsbefehl ist, geht nun hin, geht in die Dunkelheit, geht hinaus. Und wisst ihr, ich bin jetzt eben in der Gemeinde angestellt, studiere Theologie, Familie christlich und so Schwiegerleut christlich und meine Beziehungen christlich und der Hauskreis christlich. Und dann spiele ich gern Fußball und das ist im CSV Kirchheim, das ist ein christlicher Verein. Das heißt, ich bin genau hier unterwegs, andauernd im Scheinwerferlicht. Und wo ich mir als Paul Kohnle die Frage stellen muss, hey, wo trage ich denn mein Licht auch tatsächlich in die Dunkelheit? Ja? 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 Ja, absolut. Absolut, da komme ich auch nachher drauf. Genau. Genau diese Sache. Genau, also bei mir ist es jetzt eben nicht so, sondern ein Großteil meiner Beziehungen sind absolut christlich. Und wo ich mir als Paul, vielleicht geht es manchen von euch auch so, mir überlegen muss, wo habe ich tatsächlich wirklich Beziehungen, Freundschaften, Hobbys, wo ich tatsächlich mein Licht auch strahlen lasse und wo ich mich nicht nur in dem Scheinwerferlicht bewege. Und genau, manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir eben nicht wie du es gesagt hast, wo wir dann im Job sind oder in Beziehungen und dann machen wir manchmal lieber so. Quasi das Licht unter den Scheffel stellen. Steht auch im Matthäus-Evangelium, das Licht unter den Scheffel stellen. Warum? Weil es manchmal echt Mut kostet und wirklich schwierig ist, seinen Standpunkt zu sagen. Ja, ich glaube, an Jesus zu sagen, ist manchmal echt schwer. Und genau an der Stelle finde ich den Rahmen so klasse. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und ich werde bei euch sein. Der Rahmen, der geht mit uns in die Dunkelheit hinein. Jesus. Und natürlich heißt dann, manchmal habe ich dann trotzdem nicht den Mut und manchmal fällt es mir trotzdem schwer, aber das Bewusstsein, Jesus hat zu seinen Jüngern und es gilt auch für mich und es gilt auch für dich heute, mir ist alle Macht, Vollmacht und Autorität, Power und Autorität gegeben und ich werde bei euch sein, zählt auch für uns heute. Das heißt, wenn ich mein Licht hinaustrage in die Dunkelheit, dann ist Jesus mit dabei. Und darauf möchte ich vertrauen. Und dann möchte ich auch nicht auch wenn ich es manchmal nicht schaffe, und dann auch nicht zugrunde zu gehen und sich selbst zu geißeln, sondern zu sagen, hey Jesus, nächstes Mal wieder anders. Aber wirklich dieses Bewusstsein zu haben, wenn ich in die Dunkelheit hinausgehe und wenn ich mein Licht leuchten lasse, dass der Rahmen absolut mit dabei ist. Vielleicht sind ja auch manche hier, die sagen, was will denn Mike Lois Licht denn auswirken? Was will ich denn machen? Jetzt zum Beispiel, ich bin so eine kleine Kerze, das ist ein Baustrahler, soll doch die Gemeinde machen hier. Mein Job ist es, quasi zu überleben. So. Und dann, da hat mir einer meiner in der Gemeinde das Bild gebracht, wenn du in dem Raum bist und der ist komplett dunkel, Rollos runter, ist komplett dunkel, dann mach mal eine Kerze an. Und dann weißt du, wie hell die Kerze ist, auch wenn es bloß ein Teelicht ist. Auch wenn das Licht bloß nur so klein ist. Dann ist es, genau, diese Sache. Genau, ich würde jetzt gern eine Zeit der Stille machen. Und ich habe drei Fragen oder drei Sachen. Die erste Sache, die geht eher an mich und die stelle ich mir tatsächlich immer wieder. Wenn ich eine Person bin, die sich immer in dem Umkreis bewegt, ob ich mir nicht überlege, tatsächlich mir Hobbys zu suchen oder vielleicht Beziehungen aufzubauen zu Menschen, wo ich mein Licht wirklich proaktiv scheinen lassen kann. Also, dass ich nicht hier nur in der Subkultur Baustrahler lebe, sondern dass ich auch im echten Leben stattfinde. Und das Zweite ist vielleicht, geht's dir so und dir fällt, geht's dir so, dass du im Job bist und hast auch viele Freundschaften mit Nichtchristen und dir fällt es unheimlich schwer, von Jesus zu erzählen, beziehungsweise das heißt ja nicht immer, dass wir jeden rütteln müssen und das Evangelium um die Ohren hauen müssen, das meine ich gar nicht, sondern unser Licht leuchten zu lassen, wo es manchmal, wo es schwer ist, dann das wirklich dir zusprechen zu lassen, jetzt auch in der stillen Zeit, dass Jesus da mitgeht. Der Rahmen geht mit, der Rahmen geht absolut mit. Und jetzt das Dritte bei dir, eben wenn wir in unseren Beziehungen stehen und wir lassen unser Licht leuchten, und wir kriegen immer wieder eins auf die Nase. Und es ist frustrierend. Und man engagiert sich und man macht und man tut und dann kriegt man einen blöden Spruch. Oder Liebste, die wir haben, da entscheiden sich eben anders. Wo wir uns dann auch in der Zeit wirklich das zusprechen lassen. Herr Jesus, ich tue das. Bitte bau mich auf. Mir fehlt einfach die Kraft auch manchmal dazu. Die drei Sachen. Und ich werde dann, also einfach, dass ihr euch das in der Stille überlegt und ich werde dann zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns, jeden Einzelnen hier siehst und dass du uns von ganzem Herzen liebst, Herr. Das ist das Erste. Und daran rüttelt sich und verändert sich auch nichts. Wir können nichts tun oder nichts mehr tun oder weniger tun, dass deine Liebe zu uns zunehme oder abnehme, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Danke dir für den Zuspruch. Herr Jesus, du siehst die drei Fälle, wo der erste Fall eher mich und möglicherweise den einen oder anderen hier betrifft, wo wir so in unserem christlichen Kontext sind, immer nur mit Christen unterwegs sind und mit Christen und mit Christen, wo wir manchmal ganz vergessen und dass unser Auftrag es auch ist, hinauszugehen, in die Dunkelheit zu gehen. Herr Jesus, da wo das der Fall ist, wo das bei mir der Fall ist, bete ich, dass du uns Weisheit schenkst. In deinem Wort steht, wer uns an Weisheit mangelt, der bitte darum, dass du uns Weisheit schenkst, an welchen Orten wir und wohin wir unser Licht tragen können, welche Beziehungen wir eingehen können, vielleicht welche Hobbys wir anfangen können, vielleicht aber auch einfach an der Aldi-Kasse, dass du uns den Mut schenkst, wirklich dein Licht leuchten zu lassen. Nicht, dass wir jeden zwangsevangelisieren und jedem das Evangelium um die Ohren hauen oder so, darum geht's gar nicht, sondern dein Licht wirklich leuchten zu lassen. Herr, dein Licht leuchten zu lassen. Herr, du siehst auch viele hier, die im Job stehen, in der Familie stehen und mit vielen Nichtchristen zu tun haben und wo es schwer ist, wirklich Stand auch zu halten, wo man hin und wo man immer und immer wieder vielleicht auch einen blöden Spruch gedrückt bekommt oder wo es schwer ist, Herr. Ich bete in deinem Namen um das Bewusstsein, dass du mitgehst. Jesus, du hast versprochen, dass du mitgehst. Der die Autorität hat, der die Macht hat, der das Recht hat, der geht mit. Und dass wir das Bewusstsein haben und dass wir uns immer wieder auch im Alltag das in Erinnerung rufen. Matthäus 28, 18 bis 20 steht und daran glaube ich und daran halte ich fest und das gibt mir Mut. Und der dritte Fall, wo viele auch wirklich ihr Licht leuchten lassen und immer und immer und immer wieder auf die Nase bekommen, Herr Jesus. Wo es schwer ist, Herr Jesus, bete ich, dass du jeden Einzelnen berührst und ihm neuen Mut schenkst. Und ihm neue Hoffnung schenkst, Herr Jesus. Wir finden es nirgends in deinem Wort, dass es einfach ist. Wir finden es nirgends in deinem Wort, dass es einfach ist. Aber wir beten, dass du uns neu erfrischst. Heiliger Geist, dass du uns neu erfrischst, dass du uns auch wirklich wieder neue Kraft und Hoffnung schenkst. Dass du uns auch wieder die Kraft und die Hoffnung schenkst, ja, auf die Knie zu gehen, zu beten, gerade für die, wo wir das Gefühl haben, da bewegt sich überhaupt gar nichts. Gerade für die, die uns immer wieder eine reindrücken, dass wir gerade für die beten, Herr Jesus. Danken dir, dass du ein guter Gott bist und dass dein Herz nicht es ist, dass wir Lichter sind und dass wir eben uns quälen durchs Leben, sondern dein Herz ist es wirklich, jeden einzelnen Menschen zu erreichen. In Kirchheim, in Göppingen, auf der Arbeit, wo wir arbeiten, im Kindergarten oder auf dem Amt oder wo auch immer, dein Herz ist es, Beziehung zu den Einzelnen zu haben. Ich danke dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen.